Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch nochmal von meiner Seite an alle. Das waren schon, finde ich, sehr schöne Gedanken, die wir gehört haben. Sehr schöne Lieder, die wir gesungen haben. Heute geht es noch einmal, also ein vorletztes Mal, um Geheimnisse eines Lebens im Überfluss. Zurückgehend auf die Stelle in Johannes Kapitel 10, wo Jesus dann sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Welch eine wunderbare Aussage auch gerade da in dem Zusammenhang. Und wir haben die letzten Male auch im Johannesevangelium Kapitel 15 angeschaut, wie Jesus zu seinen Jüngern vom Weinstock und den Reben gesprochen hat. Am Ende dieses Abschnitts schließt er dann, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Das klingt super, finde ich. Das will ich auch haben. Ihr nicht auch? Ja, für wen ist diese Predigt? Ich frage mich, führe ich ein Leben im Überfluss? Habe ich, wie es Luther übersetzt hat, volle Genüge? Und die Frage ist ja auch, wie würdest du denn ein Leben im Überfluss überhaupt beschreiben? So dass wir dann eigentlich über das Gleiche reden. Wenn du dich jetzt zu Hause hinsetzen würdest, hättest ein Blatt Papier und sollst aufschreiben, was bedeutet das? Ein Leben im Überfluss, aber so, wie Jesus es gesagt hat. Denn das ist ja die Frage, was hat Jesus eigentlich gemeint? Und was höre ich, wenn ich das höre? Ein Leben im Überfluss. Geht es hier etwa um ein Wohlstandsevangelium? Also die gute Botschaft von Jesus ist, Wohlstand und Glück und Gesundheit und Reichtum, um ein Leben ohne Probleme. Redet Jesus davon? Ja, was ist denn, wenn es materiell, wenn es gesundheitlich, wenn es in Beziehungen schlecht läuft? Klingen da dann die Worte wie Freude, Fröhlichkeit, Zuversicht und Frieden nicht ein bisschen wie ein Hohn? Ganz unwirklich? Es kommt darauf an, wie betrachte ich ein Leben im Überfluss? Es geht dabei in erster Linie um eine erneuerte Beziehung mit unserem Schöpfer, mit Gott und seinem Sohn, Jesus Christus. Und steht Jesus nicht immer da mit dem Heiland ruft, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Steht er nicht immer da und bereit? Wir haben vorgestern einen Film geguckt, Polycarp. Polycarp war ein ältester, soweit wir wissen, von der Gemeinde in Smyrna im 2. Jahrhundert, war noch ein Schüler des Apostels Johannes. Und der wurde mit etwas über 80, wurde er hingerichtet, wurde er verbrannt, weil er an Christus glaubte und nicht Cäsar Opfer bringen wollte. Und Also so aus der zeitlichen Distanz klingt das halt, ja genau, das waren halt damals so die Zeiten. Aber den Film dann zu sehen und auch andere, die eben in Verfolgung standen, die naja, sich entscheiden mussten, bete ich jetzt, das war verlangt, bete ich Cäsar an, er ist Gott, oder sage ich nein, das tue ich nicht. Ich will ihn gerne ehren, ja, aber anbeten, das kann ich nicht. Und bin ich bereit, mit meinem Leben dafür zu zahlen, in die Arena geworfen zu werden, wilde Tiere warten dort. Wie gehe ich einem solchen Tod dann entgegen? Ist das Leben im Überfluss? Und das war schon sehr beeindruckend, das einfach zu sehen, darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich? Was ist wirklich, wirklich wichtig? Also für wen ist diese Predigt? Ich denke, für alle, die sich sehnen nach einem Leben im Überfluss, aber nach einem solchen Überfluss, wie ihn Jesus eben bringt und die Beziehung zu ihm. Es ist für alle, die den Weg mit Jesus gehen zur Stärkung. Für alle die, die vielleicht überlegen, ganze Sache mit Jesus zu machen, aber auch für alle, die vielleicht auf dem Weg falsch abgebogen sind. Und auch das kommt so deutlich rüber in dem Film. Der Weg eines Christen ist eigentlich nie geradlinig. Ist es nicht so, dass wir immer wieder in der Versuchung stehen, naja, bekenne ich mich jetzt freimütig zu Gott? Und das Neue Testament ist voll davon, von den Jüngern, von den Christen, die damit Probleme hatten. Wie oft hat Petrus unseren Herrn, seinen Herrn, verleugnet? Und die Probleme, die es später gab, und. Ein Leben im Überfluss. Wir hatten angeschaut als erstes, das Geheimnis eines Lebens im Überfluss ist, Frucht zu bringen. Und dabei erleben wir eben Freude, wenn wir mit anderen das Evangelium teilen. Fröhlichkeit mit dem, was Gott uns gibt, das zu teilen. Auch Zuversicht eben in dem, was uns verheißen ist. Und ein Frieden, den diese Welt nicht kennt, ein Frieden, der über unseren Verstand geht. Ja, aber das Geheimnis, Frucht zu bringen, haben wir uns angeschaut, ist eben in Christus zu bleiben. 10-mal wird in diesem kurzen Abschnitt in Johannes 15, 1-10 auch das Wort bleiben erwähnt. In Christus bleiben. Weinstock und Rebe, wenn die Rebe getrennt ist vom Weinstock, dann kommt da natürlich keine Frucht mehr. Und nur durch ihn vermögen wir wirklich Frucht zu bringen. Er gibt die nötige Kraft. Aber worin liegt das Geheimnis, in Christus zu bleiben? Das wollen wir zunächst ergründen, nämlich das Geheimnis, wie wir am Weinstock bleiben, wie wir in Christus bleiben. Und das Geheimnis, am Weinstock zu bleiben, ist, Gottes Willen zu tun. Den Willen unseres Herrn Jesus zu tun. Wenn wir Jesu Willen tun, dann bleiben wir in seiner Liebe. Johannes 15, 10, Johannes Kapitel 15, Vers 10, im ersten Teil des Verses sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und danach sagt er auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Man kann dieses ein Freund Jesu also zu weit treiben. Also Jesus, ich denke, Jesus ist nicht unser Kumpelfreund, aber das ist eine Freundschaft, die ist einfach so groß, Ich meine, die meisten von uns haben wahrscheinlich, als wir aufgewachsen sind, hatten in der Schule einen besten Freund, mit dem wir ganz viel Zeit verbracht haben. Das war so, ja, das war ganz wunderbar und so stärkend und auf den konnte man sich immer verlassen. Und Jesus, denke ich wirklich, will unser bester Freund sein, aber in einem unglaublich hohen, wunderbaren Sinn. Und der Jünger, den Jesus liebte, nämlich der Apostel Johannes, hat es so ausgedrückt in 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 24. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Also die Gebote halten, das, was er gesagt hat, das zu tun, dann bleiben wir in seiner Liebe. Und dieses Prinzip sehen wir aber auch in Jesus, wie er seinem Vater gefolgt ist. Denn im zweiten Teil von Johannes 15, 10, erster Teil war, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also Jesus war das Vorbild. Und Achtung an dieser Stelle. Hier ist ganz leicht ein Missverständnis, das wir für uns dann übertragen können, wenn wir es falsch verstehen. Würde denn jemand sagen, weil Jesus gehorsam war, blieb er in Gottes Liebe? Ein bisschen drüber nachdenken. Wäre das richtig zu sagen, also weil Jesus gehorsam war, blieb er in Gottes Liebe? Ich hoffe, spätestens in ein paar Minuten wird es klar, sonst können wir das in der Predigt-Nachbesprechung noch klären. Es war Jesus sehr wichtig, das zu tun, was sein Vater wollte. Das lesen wir in Johannes im 4., im 5., im 6. Kapitel, wo Jesus immer wieder sagt, so etwas wie meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Oder ich kann nichts von mir selbst tun. Mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, dass ich meinen Willen tue, sondern seinen Willen. Und ich frage mich, wie wichtig ist mir das, den Willen meines Vaters zu tun? Tja, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, der sagt das schon ziemlich klar. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Also das Geheimnis, in ihm zu bleiben, ist seinen Willen zu tun. Und dieses Prinzip ist keineswegs etwas Neues, dass es irgendwie nur im Neuen Testament auftritt, sondern das finden wir die ganze Bibel hindurch. Das finden wir im Alten Testament mit dem Volk Israel, dem das Gesetz gegeben war. Ihr sollt das Gesetz halten, damit ihr Leben habt. Aber es war auch, sie sollten den Herrn euren Gott, den sollt ihr lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst. Das ist miteinander verknüpft. Und beklagt wurde das von den Propheten, die zur Umkehr aufriefen. Folgt doch dem Herrn wieder. Ihr geht wieder in die falsche Richtung. Das Beispiel von König Saul, der auf Samuel wartete, der aber nicht kam. Und die Leute drängten ihn. Und er brachte die Opfer, die er nicht bringen durfte. Und Samuel sprach dann zu ihm, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Und er sagt, Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei und verschiedenes anderes. Wie König Salomo am Ende seines Suchens sagt, im Buch des Predigers, das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Und auch im Neuen Testament finden wir, dass Jesus in der Bergpredigt wie auch das Gleichnis bringt vom Haus auf dem Felsen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Auch in der Beschreibung seiner wahren Familie, als seine Mutter und Brüder zu ihm kommen wollten, die konnten nicht zu ihm. Und dann sagt er zu den Anwesenden, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter. Und das zieht sich weiter durch den Missionsbefehl, durch die Apostel. Ja. Und als Zwischenergebnis können wir festhalten, du brauchst nicht viel in der Bibel zu lesen, um herauszufinden, dass es Gott wichtig ist, dass du ihm folgen sollst, dass du seinen Willen tun sollst. Und das könnte vielleicht das Bild erwecken, ist Gott ein Sklaventreiber? Und da brauchen wir eigentlich nur Lukas Kapitel 15 zu lesen. Lest das doch gerne zu Hause. Lest das Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Es ist oft überschrieben. Und die Frage, für wen steht der Vater? Ist das ein Sklaventreiber? Und an Jesus sehen wir eben, er litt, heißt es sogar. Er litt den Gehorsam. Und dadurch wurde er vollendet und ist Urheber des Heils für uns geworden. Und zwar wem? In Hebräer 5, Vers 9, allen, die ihm gehorchen, ist der Urheber ewigen Heils geworden. Ja, das Geheimnis für ein Leben im Überfluss ist, Frucht zu bringen. Das Geheimnis, Frucht zu bringen, ist, in ihm zu bleiben. Und das Geheimnis, in ihm zu bleiben, ist, ihm zu gehorchen. Tja, hast du den Geboten Jesu gehorcht? Wenn nein, wenn offene Fragen da sind, dann lass es mich wissen und wir setzen uns hin, um diese Fragen zu besprechen. Jesus zu gehorchen, dem Evangelium zu gehorchen, ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Und wenn ja, dann wachse in der Erkenntnis Christi. Verlass nicht die Versammlung der Heiligen. Lass das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Halte fest am Gebet. Aber hier wollen wir heute nicht einhalten, sondern einen zweiten Schritt noch gehen, nämlich, was ist das Geheimnis jetzt, ihm zu gehorchen? Was ist das Geheimnis, Gottes Willen zu tun? Um dieses Geheimnis zu verstehen, schauen wir uns drei Ebenen oder drei Perspektiven des Gehorsams an. Nämlich die erste Ebene des Gehorsams ist diese Perspektive der Angst oder der Furcht. Wenn ich gehorche, weil ich weiß, was passiert, wenn ich es nicht tue. Das sehen wir auch leicht, wenn wir Kinder großgezogen haben. Wenn die Angst vor der Strafe nur groß genug ist, dann werden die Kinder schon parieren, wie mein Vater mal so gerne sagte. Ja. Und da ist bestimmt ein Platz für eine angemessene Furcht vor dem Herrn. Der Gott, dem wir dienen, mit dem treibt man keine Späße. Die Tage haben wir darüber gesprochen, wie das wohl wäre, wenn wir an die Geschichte von Ananias und Sapphira denken. Und sie kommen dann zusammen, ich meine, die geben doch viel und dann belügen, ja, ist halt eine kleine Lüge, aber die in den Anfängen der Gemeinde, die fallen tot um. Es kam eine große Furcht über die Gemeinde. Wenn das uns passieren würde, wie würde das unsere Einstellung, unsere Haltung verändern? Also eine angemessene Furcht, Respekt, dass wir uns, was das überhaupt bedeutet, dass wir uns Gott zuwenden dürfen, das ist sicherlich angemessen. Aber der Herr möchte, dass wir über diesen Punkt weit hinaus wachsen und deuten Jesu Worte nicht darauf hin, dass er eben eine viel tiefere Beziehung mit uns möchte, als du sollst parieren, weil sonst gibt's richtig Ärger. Jesus sagt auch in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Eine Sklave-Herr-Beziehung, stelle ich mir zumindest vor, war damals eher von Furcht begleitet. Wenn der Sklave nicht tut, was der Herr sagt, dann hat der Herr alle Rechte, ihm zu tun, was er will. Aber eine Beziehung unter Freunden ist doch etwas ganz was anderes. Und Furcht baut eben keine Brücken, sondern Furcht baut Wände. Und auch das hat der Apostel Johannes so schön aufgegriffen, 1. Johannes 4,18, wo wir lesen können, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und dann gibt es da noch eine zweite Ebene des Gehorsams, nämlich wenn ich gehorche, weil ich weiß, was ich dann bekomme. So eine Ebene des Egoismus, der Selbstsucht, was kriege ich eigentlich? Vielleicht so ein kleines bisschen, wie Petrus dann fragte, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir denn? Ja, und vielleicht, bei Kindern ist es ja auch so, ich bin gehorsam, weil ich weiß, wenn wir das alles tun und wenn das alles klappt, dann machen wir einen Ausflug oder dann gibt es eine Belohnung oder dann, ja, das ist auch eine Ebene des Gehorsams. Aber da gibt es eben dann noch eine dritte Ebene des Gehorsams. Und ich denke, das ist die Ebene, die Gott für uns vorgesehen hat, zu der wir hinwachsen sollen, nämlich das ist die Ebene der Liebe. Die schönste Form des Gehorsams. Und hier gehorche ich Gott, weil ich ihn liebe. Und egal wie die Umstände sind oder die Folgen, wie in dem Beispiel Polycarp, die Folgen waren, sein Leben wurde beendet. Aber er sagte der Überlieferung nach, 86 Jahre hat mein Herr mir so treu gedient und hat mich hindurchgetragen. Wie könnte ich ihn jetzt verleugnen? Also egal welche Folgen oder welche Umstände. Und das ist die Ebene, auf die Jesus uns stellen möchte. Und klingt dann nicht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Klingt das nicht auch ganz anders? Oder wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr meiner Liebe bleiben. Klingt das von dieser Warte des Gehorsams aus Liebe nicht ganz anders? Und so ist der Gehorsam aus Liebe nicht nur die höchste Ebene des Gehorsams, sondern auch gleich der Schlüssel dazu. Ja, das Geheimnis Gottes Willen zu tun, ist zu lieben. Und Gottes Ziel war das auch schon immer, dass sein Volk ihm aus Liebe folgt. Das größte und erste Gebot, später dann bestätigt von Jesus, ist, den Herrn zu lieben. Ganz im Herzen, ganz im Verstand, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft. So erkenne denn, heißt es in 5. Mose 7, 9, so erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und wir können den Wert dieses Gehorsams aus Liebe eben auch leicht sehen. Denn die ersten beiden Ebenen, die können auch durchaus versagen. Also wenn es uns in unserem Leben eigentlich ganz, ganz super geht, dann ist vielleicht dieser Gedanke an eine Strafe, an ein Gericht, ach, das ist so fern, och, das motiviert uns auch gar nicht. Oder naja, wenn es eben so gut läuft, dass wir alles haben, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, ich brauche Gott gar nicht, ich kriege das alles selber hin. Also dann, ja, dann frage ich ihn auch gar nicht. Dann, aber der Gehorsam aus Liebe, das ist eine Motivation, die immer da ist. Weil ich eben weiß und weil ich erkenne, wie wunderbar unser Gott ist. Und was er, wie wir heute auch gehört haben, was er auf sich genommen hat. Er hat Jesus geschickt, diesen schweren Weg zu gehen, um uns zu retten. Und so ist das Endfazit für heute. Je mehr ich Gott liebe, desto mehr werde ich seinen Willen tun. Und je mehr ich seinen Willen tue, werde ich auch in ihm bleiben. Und je mehr ich in ihm bleibe, desto mehr Frucht werde ich bringen. Und je mehr Frucht ich bringen werde, desto mehr werde ich dieses Leben im Überfluss erleben. Es bleibt eigentlich nur noch ein Geheimnis zu lüften, nämlich das Geheimnis, Gott zu lieben. Dazu kommen wir beim nächsten Mal, aber bis dahin ist die Frage eben an uns, liebst du Jesus genug, um ihm zu gehorchen? Amen.